das, was wir hier vorstellen werden an Links- und Lesetipps, ist nicht auf unserem eigenen Mist gewachsen. Das haben wir nicht selber recherchiert, sondern das sind alles Hinweise und Empfehlungen von US-Experten, Politikwissenschaftlern, Journalisten, all das, was man eben unter Experten fasst, die wir befragt haben, was sie denn für, was sie selber lesen, was sie selber jetzt heute Morgen für Webseiten aufrufen, was sie empfehlen für Menschen, die jetzt nun sich tiefer informieren wollen, auch an Büchern zum Beispiel. Und das haben wir zusammengetragen und das wollen wir jetzt hier gerne vorstellen.
Genau. Und wir, das sind mein Kollege Tobias Robischon und ich, Dennis Weiß, Referenten hier in der Schade-Stiftung in Darmstadt. Ist auch gar nicht unsere Aufgabe, das weiter zusammenzutragen, denn dafür sind wir einfach nicht da. Wir geben das wieder, was wir bis jetzt eingesendet bekommen haben. Das bedeutet auch, dass Sie konstant Links, die Sie für wichtig und relevant halten, hier im Chat einstellen können. Wir haben die Linkhinweise und die Lesetipps der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die wir am Ende aufarbeiten und dann verschicken. Also im Anschluss an diese Veranstaltung verschicken wir ein Sheet oder mehrere Sheets mit allen Links, über die wir hier sprechen. Einzeln werden sie häppchenweise hier auch von mir im Chat gleich eingepflegt, wenn wir über bestimmte Seiten sprechen. Bei Tobias Robischon wird der Bildschirm häufiger geteilt sein und ich werde die Links hier im Chat
natürlich einpflegen. Schauen wir uns die Links, die wir empfohlen bekommen haben, auch verschiedentlich an. Und mein Kollege Dennis Weiß wird den einen oder anderen Link auch direkt in den Chat geben, so dass Sie nicht nur uns möglicherweise nicht in gut lesbarer Form auf einem Videobildschirm, so dass Sie die Links selber nochmal ausprobieren können und nachverfolgen.
Was bei der Analyse oder bei der ersten Sichtung der Quellen natürlich rauskam, war, dass wir vornehmlich englischsprachige Quellen hier vorstellen werden. Wir haben vereinzelt ein paar Deutsche, vor allem bei Blogbeiträgen, aber zum großen Teil sind es Quellen aus den Vereinigten Staaten.
Ja, und ganz wichtig noch, was wir hier liefern, ist keine vollständige Liste. Das ist ein Bild, eine Materialsammlung, eine Hinweissammlung, die mehr oder weniger zufällig zustande gekommen ist. Vollständigkeit ist nicht das, was wir hier bieten können. Und mit Sicherheit hat es auch systematische Lücken. Umso mehr sind wir daran interessiert, wenn Sie jetzt nun irgendeinen Artikel haben, irgendeine Buchempfehlung, irgendeinen Podcast, einen Twitter-Account, dem man folgen kann, der interessante Dinge macht und verweist, stellen Sie uns das in den Chat. Wir sammeln das alles und werden das, wie gesagt, in einem großen Link-Dokument an alle, die sich hier für dieses Webinar angemeldet haben, nach der Veranstaltung, nach 12 Uhr, per Mail an Sie versenden.
Genau. Und wir wollen jetzt auch gleich loslegen mit dem Stand der Dinge. Also kurz den Ist-Stand der Wahlergebnisse präsentieren, überlegen, wo gibt's Updates, zeigen, wo gibt's Updates, was sind die Originalquellen für die Berichterstattung der Wahlergebnisse und auch das, nicht das Beste, aber ein Dashboard für die Detailanalyse präsentieren. Zwei Dinge dazu. Die Berichterstattung der Wahlergebnisse, wenn man sie über deutsche Seiten nimmt, kann man schon schauen, wo kommen die Wahlergebnisse dort her, zumeist CNN.
Das haben wir hier im Hintergrund.
Genau, CNN dort draußen im Hintergrund. Wir präsentieren gleich eine andere Quelle. Paywalls sind überall zu finden. Ganz klassisch bei der New York Times, bei anderen, die wir vorstellen, die bleiben natürlich nicht aus. Also wir stellen die Quellen vor, was sie dann daraus machen, bleibt ihnen überlassen. Dann legen wir los, die Dashboards.
Die Dashboards. Vorrangig wird empfohlen 270, also 270 Wahlmänner stimmen to win, 270towin.com. Das habe ich hier mal aufgemacht. Presidential Live Election Results. Das ist die Art von Grafik, die wir jetzt überall zu sehen bekommen. Der Balken, der blaue Biden-Balken, der rote Trump-Balken und was jetzt noch unentschieden ist und die US-Karte mit den US-Staaten. Hier 270 to win hat auch noch seinen eigenen Forecast. Und was auch immer wieder wichtig ist, es gibt auch Senatswahlen und Wahlen zum Repräsentantenhaus und auch Gouverneure werden gewählt. Auch das lässt sich hier näher betrachten. Im Moment ist unser Fokus und der Fokus aller anderen natürlich auf die Präsidentschaftswahlen. Ja. Aber ein Präsident agiert ja auch noch in einem demokratischen System mit zwei Kammern. Das ist interessant zu sehen. Weiterhin auch empfohlen wird als Übersicht und Informationsseite Politico. Da wollten Sie noch was zu sagen,
der Politico ist,
besonders macht.
Genau, Politico ist deshalb ein ganz gutes Beispiel. Die sind aktuell vor CNN, die haben, soweit ich das gelesen hatte, gerade noch Arizona und Nevada schon Biden zugeschrieben. Aber Politico wird von beiden Seiten, also von beiden Lagern immer der jeweils andere Tilt oder der andere Bias in der Berichterstattung vorgeworfen, was in den USA ein ganz guter Anhaltspunkt sein kann, dass das Medium dann doch überparteilich agiert. Haben Sie das Dashboard gerade offen oder wollen Sie es kurz?
Politico haben wir gerade offen.
Dann einmal kurz auf Politico. Ich schicke den Link noch in
Politico.com. Und da haben wir schon den wichtigen Hinweis, Final Results may take days. Also es wird noch ziemlich lange, ziemlich spannend sein, wie denn jetzt nun die Wahl tatsächlich ausgeht. Hier gibt es eine Mouse-Over-Darstellung, die ein bisschen was dazu sagt, wie denn jetzt nun die Stimmen, die Wahl, Präsidentschaftswahl in den einzelnen Staaten ausgesehen hat. Aber das ist alles, das kann man nach seinem eigenen Geschmack suchen. Es gibt so viele Dashboards, Webseiten, die alle sehr, sehr ähnlich sind.
Genau. Und wie gerade angesprochen auf Politico, man sieht oben die Leiste mit der Stimmauszählung zur Präsidentschaftswahl, zum Senat und zum Haus, minütlich aktualisiert. Das Haus von deren Seite auch in deutschen Nachrichten, so wie ich es heute Morgen verfolgt habe, schon gecallt für die Demokraten, auch wenn es wahnsinnig eng aussieht. Und in der Auszählung der einzelnen Bundesstaaten sieht man hier bei Biden 238, das ist bei CNN und bei den deutschen Quellen, die wir heute Morgen geöffnet haben, noch nicht alles eingetragen. So.
Ja, man kann jetzt noch mal weiter durchgehen. Das wiederholt sich. Also das, was viele Medien hier als Quelle nehmen, als Fernsehsender, gibt es natürlich auch im Web. CNN Politics, da sehen wir wieder das gleiche Bild. Na, ist das, haben die gleiche aus 224 für Biden?
Genau. Na,
Politico liegt 238 da vorne. Für Biden. Da kommt es immer darauf an, was die jetzt, also wie aktuell sie sind zum einen und wie sie ihren Call bestimmen. Also die Frage ist, wie viel Projektion geht jetzt nun in die Aussage, in die Karten direkt ein. Bei der New York Times, ich aktualisiere mal die Seite, sehen wir auch 227, 224, 238. Also, wie kann man das kommentieren? Dass die unterschiedlichen Dashboards unterschiedliche Ergebnisse präsentieren?
Naja, es ist vielleicht ein Konkurrenzkampf der Quellen, um als erstes Ergebnisse zuzuschreiben. Aber was deutlich wichtiger ist, wir hatten Politico und auch 270 to Win war eine sehr, sehr häufig genannte Quelle. Also das war was, wo Experten und Expertinnen sehr, sehr häufig drauf zurückgeschaut haben. Was in der Wahlberichterstattung allgemein gilt für darüber hinaus die New York Times und den Economist immer wieder vorgeschlagen, eigentlich durchgehend. Beziehungsweise es war dann häufig so, dass man davon ausging, dass man das gar nicht mehr erwähnen muss, denn das liest sowieso jeder.
Ja, das ist vielleicht aber nochmal etwas, was man betonen muss. Zwei zentrale Quellen für unsere US-Experten, immer wieder der Economist mit dem Hinweis Kost, Abogebühren, Paywall und die New York Times, wobei deren Wahlberichterstattung zumindest ein wesentlicher Teil kostenfrei ist, ohne Subskription zugänglich ist. Eine andere Quelle, die uns auch noch genannt wurde, ist die BBC aus England, bbcco.uk. Auch dort guckt der eine oder andere gerne und auch das ist eben ohne Paywall zugänglich.
Nächste Quelle, die ich in den Chat gebe, die auch ebenfalls sehr häufig genannt wurde. Herr Robichon zeigt sie und präsentiert sie gerade, hat sie offen. Das Center for Politics ist ein überparteiisches Institut an der Uni in Virginia und das publiziert unter anderem diesen Larry Sabatos Crystal Ball. Er war der Gründer damals. Ist eine Quelle umfassender Wahlanalysen. Die weithin als eine der genauesten in der Branche gilt, hatte das auch ein wenig enger als andere Quellen das Rennen. Darauf lässt man, kann man das ganz gut verfolgen. Und eine weitere, die genannt
allerdings,
wurde.
Allerdings ist das, was die als Dashboard bieten, natürlich nicht ganz so schick wie von anderen.
Ein bisschen nüchterner, ja.
Ja. Klar. Aber wobei hier, das ist auch gar nicht das Aktuelle. Sondern
das ist der Crystal Ball.
Das ist der Crystal Ball.
Ein weiterer Hinweis geht natürlich immer auf die Blogs. Wir haben es noch gar nicht genannt bis jetzt. Wahrscheinlich die häufigste Quelle für Prognosen, 538, von vielen als beste Seite für die Analyse von Umfragen und jetzt von Ergebnissen genannt, hatten eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass Vizepräsident Biden diese Wahl für sich entscheiden würde bei über 90%. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Hatten das ja vor 4 Jahren ähnlich mit der Ausrichtung pro Clinton. Weiterer Blog, den gebe ich wieder in den Chat. Das ist eine eher progressive Quelle, der Daily Kos. Blogforum, Internetforum zur Übersicht, also eine Enzyklopädie, ein Glossar für die Begriffe, die verwendet werden, kommt jetzt in den Chat. Sehr häufig genutzt, um das Geschehen zu kommentieren. Einzelne Artikel kann man dann da sehr gut runternehmen. Herr Rubischon hat es gerade geteilt.
Daily Kos.
Genau. Also
als Blog, als...
Als Blog, richtig. Immer einzuordnen in den USA, ja, in progressiv oder konservativ. Häufig einzuordnen.
Nicht immer. Also auch eine Art von Zeitung.
Richtig.
Ja. Dann haben wir natürlich die Frage, also das ist so die allgemeine Wahlberichterstattung, ja. Die Empfehlungen, die wir bekommen haben. Was kann man sich angucken an, was kann man mitlesen an US-Berichterstattung, die nah am Thema dran ist, die das auch detaillierter aufbereitet und betrachtet, als wir das hier über die deutschen Medien naturgemäß bekommen.
Richtig. Können.
Dann ist natürlich die große Frage, die wir uns jetzt stellen, wie lange dauert denn das Ganze noch? Es ist ja, gab ja sehr, sehr viele Briefwahl, was auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sicherlich zu verstehen ist. Und die muss erst ausgezählt werden. In einigen Staaten konnte schon vor dem Schließen der Wahllokale mit dem Auszählen der Briefwahlen begonnen werden. Aber es wird noch eine Weile dauern.
Wir haben hier 2, 3 längere Links, die ich jetzt nicht in den Chat stelle. Die kommen nachher in dem längeren Papier, in dem umfassenderen Papier. Die sind jetzt auf die Schnelle auch gar nicht so leicht zu lesen.
Ja, das eine ist ein Hintergrundartikel aus der New York Times, der empfohlen wird, der einfach mal darstellt, wie lange das Auszählen dauern kann, dauern wird, dauern darf. Denn dafür gibt es Regularien nach den einzelnen Staaten. Und wenn man sich das anschaut, bekommt man ein Gefühl dafür, wie lange also so eine Auszählung noch dauern könnte. Und das andere ist auch ein Artikel aus dem Economist, der sich genau mit dieser Situation beschäftigt. Wie wird sich das in den nächsten Tagen weiterentwickeln? Wann werden wir es voraussichtlich wissen, wie jetzt nun die Wahlergebnis nach den Auszählungen ausgegangen ist? Wenn man das jetzt nun gelesen hat, sieht, Wahlumfragen gab es ja jede Menge. Wir haben eine Quelle, realclearpolitics.com, die uns empfohlen wurde, die diese Masse an Wahlumfragen zusammenfasst. Ich mache sie mal auf. Also Real Clear Politics ist eine Metaseite für Wahlumfragen, für ganz viele Bereiche und fasst diese Ergebnisse zusammen. Hier sieht man die verschiedensten Quellen von Reuters, von CNBC, Rasmussen, Fox News, Harvard Harris und so weiter und so fort.
Genau. Wenn Sie oben auf die Homepage an sich klicken, haben Sie auch ganz, ganz viele Hintergrundartikel. Also es ist eine Metaebene für nicht nur für Wahlumfragen und Prognosen, sondern auch ein super Übersichtsort für alle möglichen Artikel, die, okay, das, ja. Da stimmen Sie jetzt bitte zu, die im Zuge der Wahl jetzt auf uns einprasseln. Wir haben später noch ein, zwei andere, immer wieder genannt, Real Clear Politics, auch schon ganz lange als sehr gute Quelle, auch hier wieder aufgearbeitet in Präsidentschaftswahl, Senatswahl.
Ja, Real Clear Politics kann man eigentlich nicht gut genug unterstreichen, denn die machen im Grunde genommen professionell und sehr umfassend und detailliert und hochaktuell das, was wir hier versucht haben, nämlich zusammenfassen, welche Artikel, Fachartikel, längeren Hintergrundbeiträge in der Presse gibt es denn zu politischen Themen, jetzt dem Thema US-Wahl. Vieles von dem, was man hier jetzt als Empfehlungen vorstellen kann, wird man auch dort direkt finden, direkt als Link. Also wenn Sie das vielleicht...
Der Link ist gepostet.
Oh ja, genau.
Der Link ist natürlich schon da.
Danke.
Dann springen wir einen Punkt weiter zu, wie wird überhaupt gezählt? Das war für meinen Kollegen Robi schon sehr, sehr wichtig. Der wollte rausfinden, gibt es da offizielle Wahlleiter? Wie funktioniert die Wahl überhaupt? Hat da eine Quelle gefunden, das ist die FEC, das ist das Federal.
Erwischt. Da findet man sehr interessante Dinge, wie zum Beispiel eine Übersicht darüber, wie viel Geld in welchen Staaten von den Präsidentschaftskandidaten ausgegeben wird. Denn das wird registriert und auch veröffentlicht, die Wahlkampfausgaben. Das ist ganz interessant, aber die Medien sind die viel aktuellere und bessere Quelle für die Entwicklung der Zählergebnisse. Eine offizielle Wahlleiter-Webseite, das habe ich selber mal recherchiert, da bin ich jedenfalls nicht fündig geworden.
Genau, es gibt wahrscheinlich ganz, ganz viele unterschiedliche in den Bundesstaaten. Springen wir weiter?
Ja, Medienbeobachtungs-Dashboards, auch eine interessante Geschichte. Es gibt eigene Dashboards, die versuchen, soziale Medien und Presseartikel zu beobachten, um zu sehen, was denn da nun für Themen bestimmend sind, was als neue Themen auftauchen kann. Ich habe hier mal weblizard.com. Das lädt noch. Ich zoome mal hier rein. Also die dann über Schlagwort, Zusammenhänge, Schlagwörter, so Themenkonjunkturen abbilden. Und das sieht man hier. Man sieht hier sozusagen schön den Nachrichtenzyklus. Niger, Walton, American Citizen. Keine Ahnung, worum es dabei geht. Aber Pennsylvania, Election Infrastructure, das war ein Thema, das zieht man hoch und dann verlässt es. Also das, was so gerade aktuell ist, wird da an Themen, wird dort zusammengefasst. Und wir haben in unserer Linkliste dann noch zwei weitere, Ähnliches versuchen.
Ich sage noch eine Sache dazu, ergänzend, weil wir es nicht einzeln rausstellen werden, für soziale Medien, für Twitter und Co. Hier findet man die Handles. Hier findet man die Hashtags und über diese Seite kann man gut erkennen, wie man sich auf Twitter in diesem Riesenbereich Twitter am besten informieren kann. Das kann man über so einen Webmonitor ganz gut hinkriegen. Das heißt, da ein bisschen recherchieren. Jetzt noch zu den weiteren.
Ja, wir wollten auch noch mal auf Pew Research eingehen, nämlich Wahlanalysen, Hintergrundstudien. Pew Research, können Sie ein paar Worte dazu sagen,
Pew Research, dass das ein Institut ist? Genau, das ist deshalb spannend, das ist ein Meinungsforschungsinstitut, die komplett wissenschaftlich natürlich arbeiten, die Artikel rausgeben, die natürlich auch Umfragen machen, aber die in erster Linie auch Artikel daraus erstellen. Wir haben beispielhaft 3, 4 hier drin, die kommen nachher wieder, längere Lesezeiten dabei, die kommen nachher wieder in der zusammengestellten Liste. Das sind gut aufgearbeitete Hintergrundstudien eigentlich eher
zum Electorate. Zum Beispiel, dass großer Teil der Wähler nach Parteipräferenz vorhat zu wählen, also für den Präsidenten gleichartig dann für den Senat und für das Repräsentantenhaus, entweder klar demokratisch oder durchgängig republikanisch, das ist eine Studie, oder eine Betrachtungsweise, da gibt es offenbar eine große Unterschiede zwischen republikanisch und demokratisch neigenden Wählern, wie sie den Wahlprozess selber sehen und wann und wie klar sein wird, wer denn jetzt nun gewonnen hat. Und auch noch als langfristiger Hintergrund ist ein Beitrag, den wir da haben, der sich über die ethnische Zusammensetzung der Wählerschaft in den USA, der sich damit beschäftigt und das darstellt, was denn sich da in den letzten 15, 20 Jahren getan hat.
Was bei der Quelle sehr, sehr spannend ist, ist, die widmet wahnsinnig viel Platz der Methodologie. Das heißt, die zeigen genau auf, wie sie zu dem Ergebnis gelangt, ob es dann am Ende stimmt oder nicht, wird sich jetzt in der Wahl erst natürlich zeigen oder im Nachgang. Aber die zeigen ihre Methode am Ende, die listen sie auf. Die haben da ihre 10, 12 Wissenschaftlerinnen, die den Artikel geschrieben haben und die geforscht haben. Und das ist alles sehr, sehr transparent da aufgeführt bei Pew Research. Pew Research nur als Beispiel eines Meinungsforschungsinstituts. Es gibt noch andere.
Links kommt später. Schöne Grafiken heißt es.
Definitiv.
Ja. Das ist ja auch wichtig. Also die Grafiken kann man dann ja rausnehmen, rauskopieren und mal twittern.
Genau. Machen wir vielleicht nachher.
Ja, also was man alles damit machen kann. Was ein großes, großes Hintergrundthema ist, ist die Polarisierung in den Vereinigten Staaten. Das tauchte ja hier schon gerade auf als Thema. Da haben wir einen Buchtipp bekommen, ein aktuelles Buch, das hier in Darmstadt in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft dieses Jahr im Frühjahr, Frühsommer erschienen ist, von Torben Lütjen, Amerika im Kalten Bürgerkrieg. Also dramatisch. Der Klappentext sagt, dass die USA doch früher als Musterbeispiel eines stabilen demokratischen Staates galten. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so stimmt, müssen wir mal unsere Experten fragen. Und der Autor meint, die Republikaner und Demokraten seien zwei unideologische Parteien mit moderaten Politikern gewesen. Und fragt sich dann, warum wurde Trump gewählt, und geht im Kern auf die Polarisierung in der in USA ein, in den verschiedensten Dimensionen, die das bedeuten kann, in Religion, Stadt-Land-Gefälle etc. pp. Also dieses Buch, Torben Lütjen, Amerika im Kalten Bürgerkrieg, wurde mehrfach empfohlen. Genau. Wir haben auch bei den Links dabei eine Podcast-Folge von Deutschlandfunk Kultur, wo sich der Autor mit einem Journalisten unterhält und wo man unmittelbar seine Thesen aus dem Mund des Autors erfahren kann. Das ist das, was wir empfehlen können.
Genau, ein Hörbuch, Abstract als Hörbuch.
Genau, ein Podcast, eine Podcast-Folge als Abstract. Wenn man sich nun mit dem Thema Donald Trump und die polarisierten Staaten von Amerika näher unterhalten will, dann können wir das Portal für Politikwissenschaft empfehlen. Das habe ich hier gerade mal aufgemacht. Die haben eine ganze Bibliografie, eine wissenschaftliche Bibliografie all der Werke zusammengestellt, die sich mit der Situation in den USA und vor allen Dingen mit der Polarisierung beschäftigen. Ich habe gar keinen Überblick. Ich habe nicht gezählt, wie viele Bände das sind. Aber wenn man einfach mal durchscrollt, sieht man, es ist ein ganz, ganz breites Feld, wo sich eine Fülle von Literatur findet, in die man sich verlieren kann, regelrecht. Auch aus unserem Workshop Bilanz der US-Präsidentschaft erinnere ich mich an ein lustiges Bonmot. Es gibt inzwischen eine ganze Trump-Branche, Literaturbranche, und die Erfahrung aus der Buchbranche in den USA und wahrscheinlich auch in Europa ist, alles, was Trump ist, jedes Buch, wo Trump draufsteht, verkauft sich. Ja. Offenbar gut, deswegen gibt es immer mehr und immer mehr Bücher aus rein Branchenperspektive. Es gibt nur eine negative Erfahrung: diese Bücher dürfen nicht von Donald Trump selber empfohlen werden. Was er empfiehlt als Buch, verkauft sich nicht.
Das ist richtig. Und beim Verkauf hatten wir ja auch schon während der Veranstaltung drüber gesprochen, kann man hier auch gut nachlesen. Gilt nicht nur für Bücher, gilt auch für Magazine, gilt für Artikel, klickt sich. Der Spiegel hat dieses Jahr von 40 Titelseiten 10 mit Donald Trump gefüllt. Klappt auch dort. Die Polarisierung live anzusehen. Wir wollten das mal kurz präsentieren, wieder über den Bildschirm. Die Links sind relativ einfach. Und zwar die Medienlandschaft in den Vereinigten Staaten ein bisschen darstellen und das, was sie jetzt morgen nach der Wahl draus gemacht haben. Deswegen spannend.
Ja, genau. Wenn es so polarisiert ist in den USA, dann sollte sich das doch auch in den Medien widerspiegeln. Mhm. Und da wäre mal zu gucken. Dann hätten wir auf der einen Seite, auf der, ich sag mal, demokratischen, liberalen Seite, MSNBC zum Beispiel oder CNN, was zur Nicht-Trump-Seite eindeutig gezählt werden. Und die sagen Trump-Biden-Race remains unsettled und die letzten Schlüsselstaaten.
Und sie sind noch zurückhaltend in der Prognose, wie man oben sieht. Also zurückhaltender als andere. Wir hatten bei Politico deutlich mehr schon auf Seiten Bidens.
Auf Seiten Bidens. So, und dann gucken wir mal zu Fox News.
Die auch mehr bei Biden haben.
So, ich gucke mal gerade. Die haben wie bei Politico vorhin 238 genau. Für Biden. Ja,
Vielleicht ist es deren Quelle. Müsste man prüfen. Steht es drunter? Ich kann es nicht erkennen.
Undecided. Eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit. Klassisch als eher demokratisch, democratic leaning, die New York Times. Nailbiter für die nächsten Tage. Ja, so kann das sein. Und die Washington Times. Na, wo habe ich das? Die Washington Times hat ein Bild, Biden mit Maske, Trump ohne Maske. Also unmittelbar sieht man die Polarisierung jetzt nicht.
Nein.
Dann gehen wir doch mal in den eher, sagen wir mal, boulevardesken Bereich. Berühmt, berüchtigt sind die Breitbart News für die Alternative Right. Ah ja, da geht's schon los mit dem Wahnsinn. Sie hören auf zu zählen. Trump furious.
Andere Schriftarten. Ich glaube, wir brauchen bei solchen Quellen, die gibt's auch von der progressiven Seite. Wir haben ja ein, zwei aufgezählt. Also die Huffington Post ist da natürlich
Eher so ein bisschen boulevardesk.
Genau, mit dabei.
Aber ich bin enttäuscht. Die Standardgrafik.
Ja.
Achso, da kommen die großen Überschriften. Ja. Ja. Trump hints he'll steal it. Also es wird schon schön dramatisiert. Und dann gibt es noch einen anderen Talking Points Memo, ist vielleicht nicht so bekannt wie die Huffington Post. Aber macht es hier auch dramatisch, you were warned. Haben wir dann zum selber angucken, selber erleben,
ja,
Spaltung und wie sich das medial niederschlägt in unseren Links, die wir hinterher
finden. Wird wahrscheinlich auch deutlicher, wenn der Wahlausgang genauer sich abzeichnet. Wir gehen nochmal zur Meta-Übersicht zurück. Die Standardquellen der Expertinnen, die wir geschickt bekommen haben, immer ganz vorne dabei. Real Clear Politics, der Link steht schon im Chat. Das kann man ganz gut nutzen. Was auch sehr, sehr gut als Übersichtsboard ist. Nicht leicht in der Handhabung, in der Nutzung. Aber das wäre Reddit. Und Reddit hat verschiedene Subreddits, Unterreddits, Kanäle, die sich der Wahl, dem politischen System, der Politik widmen. Das wird heute, da werden ganz, ganz viele Artikel von ganz, ganz vielen Quellen eingehen. Das wird sich minütlich updaten. Da muss man relativ viel filtern. Ich stelle es mal in den Kanal, dass man eine Idee davon bekommt. Aber das ist in der Handhabung, in der Tat nicht ganz einfach. Aber Expertinnen nutzen es.
Ist im Grunde genommen sowas wie ein Bulletin Board. Na, wie war noch mal der deutsche Ausdruck dafür?
Schwarzes Brett.
Ja, schwarzes Brett. Ein Forum. Es ist so etwas wie ein...
Es sieht auch aus wie ein Forum, genau.
Mit unglaublich vielen Themen, mit unglaublich viel Publikum. Deswegen tut sich da auch sehr, sehr viel. Und die haben... Wenn man unserem Link folgt, haben sie ja gerade jetzt in den Chat getan, gibt es direkt oben einen Live-Thread, General Election, Und dem kann man, ich sehe jetzt gerade nichts unter diesem Thread, warum auch immer. Wir haben den im Vorfeld uns angeschaut, da lief Bildschirm. Jedenfalls eine Fülle von.
Haben Sie es auf dem Bildschirm gerade?
Ich lese den gerade.
Ah.
Wieder gerade. Doch, jetzt hier.
Genau.
Jetzt habe ich es auf dem Bildschirm.
Ja.
Also, es werden Twitter-Nachrichten gepostet, Links auf Artikel, etc. pp. Das ist ein noch intensiver Live-Blog, als man ihn in vielen anderen Medien bekommt und hat natürlich dadurch auch Verweise auf viele interessante Quellen.
Genau. Wir haben noch ein paar, die wir den üblichen Verdächtigen zuzählen, wo immer wieder Artikel und Hintergrundberichte geschickt wurden. Politico-Economist gar nicht mehr weiter erwähnen. The Atlantic, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, mit einem besonderen Artikel. Der New Yorker, mit vieler Meinung nach den am meisten und den tiefgründigsten Analysen, auch immer längere Artikel und noch einmal auch aus Europa, der Guardian, ähnlich wie die BBC als Hauptquelle.
Also The Atlantic und den New Yorker, also genau, Magazine,
ja.
Magazine, die sind bei unseren Experten hoch im Kurs und dort werden auch längere Artikel, Hintergrundbeiträge veröffentlicht.
Genau. Nehmen wir noch zwei Thinktank-Seiten mit rein, die ab und zu Erwähnung fanden. Natürlich die der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, weil wir die ursprüngliche Veranstaltung seinerzeit mit denen in Kooperation gemacht haben, haben da noch einen Hinweis auf einen USA-Experten aus der DGAP, der einen Blog hat, kommt nachher in der Linkliste, und von den Expertinnen immer wieder das Brookings-Institut genannt als Quelle. Da kann man nachher nochmal weiterlesen.
Zwei Podcasts sind uns noch empfohlen worden, und zwar über die Website
Crooked Media ist Crooked. Das genannt. Genau.
Können Sie was zu diesen beiden Podcasts sagen? Haben Sie da mal reingehört?
Ja, beide Podcasts schon ein bisschen gehört, haben einen leicht demokratischen, progressiven Hang. Bei PodSave America sind es Mitarbeiter von Obama, die den machen. Viele Hintergrundberichte, viele Personen noch mit reingenommen zum Wahlsystem, zu Polarisierung, also zu allen möglichen Beispielen. Ich glaube, die machen das zweimal wöchentlich. Von daher gibt es da einen riesen Fundus. Das sind zwei Podcasts, auf die man verweisen kann.
Ja, auch mal was zu hören. Wir haben auch noch einen Hinweis bekommen für volkswirtschaftliche Analysen. Da gibt es eine aktuelle Nachrichten für die Privatkunden der DK Bank. Das sei interessant für diejenigen, die sich jetzt nun aus einem rein wirtschaftlichen Blick interessieren. Was wir auch empfohlen bekommen haben oder selber empfehlen würden, ist eine Artikelserie in der FAZ, die vor einiger Zeit begonnen wurde. FAZ-Leser fragen und FAZ-Redakteure antworten, die so Standardfragen. Was ist mit der Republikanischen Partei, wenn Trump verlieren sollte? Wie geht es mit denen weiter? Oder Stichwort Gerrymandering, das Zuschnitt von Wahlbezirken. Warum geht es bei den Wahlen in Amerika jetzt um die Machtverteilung bis Anfang der 2030er Jahre? Warum gehen die Medien so gnadenlos mit Donald Trump um? Auch ein Thema, was wir gerade eben schon angesprochen haben. Was bedeutet das? Eigentlich schon interessante Beiträge, die man für Hintergrundfragen sich gut durchlesen kann.
Genau. Ja, unklares Wahlergebnis. Contested Results, da wo wir jetzt stehen. Was gibt es da?
Contested ist es ja noch. Ja gut, Trump hat was dazu gesagt, zu dem Thema. Wie geht's weiter? Das ist ja die große Frage, die sich stellt. Wie geht es jetzt weiter? Zunächst mal wird gezählt. Und wir hatten vorhin ja schon einen Hinweis auf einen Artikel, der darstellt, wie lange das mit dem Zählen gehen kann. Und wo da welche Regeln gelten und welche Grenzen. Ich schaue mal gerade bei mir. Wir haben von Pew Research, die wir eben erwähnt hatten, von Pew Research gibt es auch eine Darstellung, was passiert, wenn die Wahllokale geschlossen haben, wie der Ablauf ist. Klar ist ja, durch die vielen Briefwahlstimmen wird das Auszählen länger dauern als üblich. Dann gibt es, ich fasse das mal hier kurz zusammen, dann gibt es die Regel, dass die einzelnen Staaten bis zum 8. Dezember Zeit haben, also etwas mehr als einen Monat Zeit haben, um die Wahlergebnisse innerhalb des Staates zu klären, wer denn jetzt nun die Wahlmänner und Wahlfrauenstimmen bekommt. Die werden sich die Wahl, die dort bestimmten, bis zum 8. Dezember bestimmten Electors, werden sich in ihren einzelnen Staaten dann am 14. Dezember treffen und ihre Stimmen abgeben. Der Präsident wird aber erst offiziell gewählt, wenn der neue Kongress zusammensteht, sich konstituiert. Das wird am 3. Januar sein. Und drei Tage später findet der eigentliche Wahlakt, die Bestätigung dessen, was die Wahlmänner gemacht haben, Wahlfrauen gemacht haben, das ist dann am 6. Januar.
Genau.
Und die definitive Deadline ist dann der 20. Januar, denn dann endet definitiv die Amtszeit von Donald Trump, also des aktuellen US-Präsidenten.
Richtig. Links, ich kann mich da nur wiederholen, die Folgen, dann dazu bitte einfach mehr lesen, wenn man das möchte. Wir springen eins weiter, und zwar zu den Horrorszenarien, the election that could break America, die Szenarien des Untergangs, wenn Trump zum Beispiel den Wahlausgang nicht
wenn er es nicht akzeptiert. Richtig. Und was dann alles passieren könnte. Da gibt es
Artikel aus dem Atlantic, der uns wahrscheinlich am meisten empfohlen wurde.
Trump akzeptiert nicht, und was könnte dann alles passieren? Welche rechtlichen Szenarien sind denkbar? Ein berühmter Artikel im Atlantic. Wir haben hier auch ein kleines YouTube-Interview. Wir gerne lieber das.
Genau, denn der Artikel im Atlantic, mittlerweile gibt es ja diese Angaben, wie lange man liest. Und ich meine, es wären 75 Minuten, 90 Minuten. Also es ist ein Essay eigentlich. Ist
gar nicht ja, mehr. Es dauert ein bisschen länger. Man kann auch den Autor und die Chefredakteurin in einem Gespräch, den kann man auch folgen. Oder man guckt sich das über Real Clear Politics an. Ja. Da ist er natürlich auch erwähnt. Und folgt mal den Kommentaren, die sind teils sehr negativ, sagen, das sei Angstmacherei, aber das ist in einer polarisierten Situation auch nicht anders zu erwarten. Im Atlantic gibt es noch einen anderen, nicht ganz so bekannten, berühmten Artikel, was denn der Kongress alles für ein Durcheinander anstellen könnte, weil der Kongress in einer Contested-Situation auch eine Rolle spielen kann, nicht nur der Supreme Court. Und wir haben dann noch weitere Links, etwa ein Artikel, der sich mit der Frage beschäftigt, was passiert denn, wenn das Wahlmännergremium 269-269, ja, was technisch wohl möglich sein kann, ausgeht, wenn es eben kein klares Wahlergebnis gibt, sondern unentschieden ausgeht.
Ja, genau. Einige weitere Quellen kommen da noch hinzu. Wir springen einen Punkt voran und gehen auf einen weiteren Hintergrundbereich, die Außen- und Sicherheitspolitik.
Das ist ja das, was aus europäischer Sicht oder genau, aus internationaler Sicht, wir haben ja später nochmal einen zweiten Web-Talk zu dem Thema mit Experten, die aus globaler Perspektive, also was haben wir für Themen? Wir haben die Perspektive Osteuropa, wir haben Asien,
Afrika und Lateinamerika,
genau, um damit geschildert wird, was denn aus deren Perspektive richtig ist. Ja. Für europäische Perspektive spielt natürlich die Außen- und Sicherheitspolitik, NATO, US-Atomschirm und so weiter und so fort eine große Rolle. In Politico gibt es einen Artikel, der darstellt, dass die Zusammenarbeit mit den USA von Deutschland aus schwierig wird in der Zukunft, völlig egal, ob Biden gewinnt oder Trump gewinnt. Interessante Perspektive. Und auch der Leiter des Amerika-Programms der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, der DGAP, der Josef Bramel, sieht das auch so, dass es da unabhängig von dem Wahlausgang ein Interesse der USA gegeben wird, so die Abhängigkeit ihrer Verbündeten auszunutzen im eigenen Interesse. Josef Bramel hat eine eigene Webseite, USA-Experte, also einen Blog,
genau,
in dem seine Artikel und auch das, was er in anderen Zeitschriften, Magazinen veröffentlicht, dargestellt, zusammengefasst werden. Das ist eine ganz gute Quelle in kompakter und auch gut lesbarer Form, so Meinungen zur Entwicklung der US-amerikanischen Politik zu haben. Was wir dann unbedingt noch empfehlen können, sind die Kurzeinschätzungen und Erwartungen der Experten und Expertinnen der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die haben nämlich auf einer ihrer Seiten zusammengestellt, was die US-Wahl für die geopolitische Ordnung bedeuten könnte, für die Weltwirtschaft und für weitere Politikfelder. Also eine Fülle von Themen und dazu jeweils ein kurzes Statement. Also lesenswert, wirklich lesenswert, sich damit zu beschäftigen. Für die weitere Thema Außenpolitik haben wir jetzt, ich weiß gar nicht, ist er schon drin, der Markus Müller?
Ja.
Genau, wir haben nämlich einen unserer Experten mal dazu gebeten, damit er uns seine Linktipps, Lesetipps vorstellt, vertieft zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik. Der Markus Müller, Dr. Markus Müller, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Kaiserslautern, dort natürlich Spezialist für internationale Beziehungen und Außenpolitik. Hallo, Herr Müller.
Hallo, Herr Hinz. Wie geht's Ihnen? Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Natürlich, die Wahl reibt uns alle sehr auf. Können Sie mich gut verstehen? Zunächst die Frage.
Ja, wir können Sie
verstehen. Wunderbar. Eine Rückkopplung. Jetzt erstmal die Frage an die Teilnehmerin, weil wir kriegen es ja hier laut und vielleicht geht es bei uns in die Kanäle wieder rein. Aber wir können Sie gut verstehen.
Okay, prima. Ja, also mit Blick auf die Wahlen, wo wir bis jetzt noch nicht wissen, in welche Richtung es geht. Also es gibt jetzt manche optimistische Stimmen, die ja dann doch sagen, dass die im Moment die Prognosen, die Briefwählerstimmen unterschätzen auch den Einfluss darauf. Man kann da skeptisch sein, also wir wissen es noch nicht, aber mit Blick auch auf die Literaturempfehlungen gibt es aber doch grundständige Hinweise, die man geben kann, gerade mit Blick auf die Außen- und Sicherheitspolitik der USA. Denn auch vieles wird auch sicherlich von den Wahlen abhängen. Es gibt aber ein paar Grundstrukturen, die sich sehr gut nachverfolgen lassen. Ich habe mehrere Vorschläge auch unterbreitet, wo man da ganz gut nachlesen kann. Das sind zum einen englische Quellen für diejenigen, die das auch nicht scheuen, auch gern auch dort Analysen aus Washington direkt auch haben wollen, von verschiedenen Stellen. Ein Beispiel, das in den letzten Jahren vermehrt immer populärer geworden ist, auch wichtiger, auch im sicherheitspolitischen Diskurs in den USA, ist der sogenannte Lawfare-Block, der von Benjamin Rittes und Scott Anderson von Brookings gegründet worden ist. Dort finden Sie eigentlich erste Handquellen, kurze Analysen, vor allem verfassungsrechtliche Analysen, auch mit Blick auf das sogenannte National Security Law, also wenn es um Themen geht wie Kriegsvollmachtenfragen, Antiterrorpolitik, aber auch in den letzten vier Jahren, gerade mit Blick auch auf Machtmissbrauch des Präsidentenamtes, haben die dort super Analysen, die sehr in die Tiefe gehen, aber auch immer Verweise auch auf Primärdokumente, kontroverse Gerichtsentscheidungen auch, die dieses Feld der nationalen Sicherheit betreffen, auch diskutiert werden. Also absolut empfehlenswert, also eine Quelle, die man nur hervorheben kann. In weiterer Hinsicht, und das ist so auch der Monkey Cage Blog, kennen vielleicht einige unter Ihnen, würde ich auch empfehlen, weil auch dort gerade im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik auch viele Politikwissenschaftler in den USA auch schreiben, kurze, knackige Analysen anbieten, mit Blick auf aktuelle Entscheidungen, sowohl Innen- als auch Außenpolitik im Übrigen. Das ist durchaus zu empfehlen, weil es einfach externe Meinungen sind in beide Richtungen. Das finde ich eigentlich immer ganz lesenswert und auch sehr kurzweilig. Dann würde ich auch auf unsere Hauspublikation verweisen, den Congress Report.
Hauspublikation? Welches Haus genau? Von der TU Kaiserslautern?
Ja, genau, von unserem Institut. Der Congress Report, der ist schon seit 35 Jahren herausgegeben wird. So lange begleite ich das noch nicht, aber erst in den letzten 2-3 Jahren. Und wir uns auch bemühen im Prinzip, das mit auch Primärquellen, kurze Analysen, viermal im Jahr auch herauszubringen zur Außen- und Sicherheitspolitik der USA, aber auch zu innenpolitischen Entscheidungen, auch die Wahlen dokumentieren. Und das kann ich Ihnen auch nur nahelegen. Das finden Sie in deutscher Sprache. und finden dort auch Hinweise auch auf die entsprechenden, auf weitere Links, um dort bestimmte kurzweilige Einordnungen auch vorzufinden. Also es ist kein Meinungsblog an der Stelle, sondern wirklich kurze Analysen, die versuchen, ein bisschen auch aktuelle Geschehnisse in den USA auch einzuordnen. Ja, ähnlich wie der Lawfare-Blog ist auch Just Security, das Rice Center on Law and Security an der New York University School of Law auch zu empfehlen. Die fokussieren sich häufig auf eher völkerrechtliche und Menschenrechtsfragen, aber auch im Bereich der nationalen Sicherheit, auch wenn es um innenpolitische Fragen geht, wie zum Beispiel jetzt kürzlich Polizeigewalt oder auch Fragen mit Wählermanipulation, finden Sie dort auch gute Beiträge, gute Analysen von wirklich Experten, die an erster Hand mit den Themen auch bewandert sind und auch arbeiten. Das ist zu empfehlen auch. Es ist auch was ganz Nettes dort. Sie finden da auch so einen Ticker, wo Sie aktuelle Entscheidungen im Kongress auch immer angezeigt bekommen, aktuelle Anhörungen, auch die Links, so dass Sie auch sich da live dazuschalten können, auch wenn Sie das möchten. Also das ist eine ganz gute Quelle. Man kann auch direkt auf das Rice Center gehen. Die haben gerade im Bereich der nationalen Sicherheit doch immer wieder gute Hauspublikationen, die sie vorweisen, auch mit Analysen. Zuletzt eine zu den Kriegsvollmachtengesetz in den USA haben sie Statistiken aufgezeigt. Also das ist zu empfehlen. Vielleicht abschließend noch zwei Hinweise. Einerseits natürlich, wer Kongressentscheidungen haben möchte, der geht natürlich auf die Library of Congress, auf Congress.gov und kann dort aktuelle Debatten raussuchen. Dazu gibt es auch ganz nette Tools, die zeigen, wie man nach bestimmten Sachen sucht. Also diejenigen unter Ihnen, die auch da das genauer wissen wollen oder auch damit arbeiten möchten. Ich denke zum Beispiel auch an Studierende. Ist das eine ganz gute Quelle, bekommen Sie an erster Hand Informationen. Im Übrigen auch, wenn Sie auf alle Seiten der entsprechenden Ausschüsse gehen, das kann man ganz leicht googeln, finden Sie alle Informationen, können reinschauen, Hearings-Protokolle abrufen. Und ich würde zuletzt noch eine Empfehlung geben, bei uns in Kaiserslautern, auch in der Stadt, ein Partnerinstitut, die Atlantische Akademie, vielleicht viele unter Ihnen auch schon kennen, ist es vielleicht ganz nett, denen auch bei Twitter zu folgen, weil auch da die Atlantische Akademie auf aktuelle Podcasts verweist, auf kleinere Publikationen, Blogs und auch vor allem auch Veranstaltungen rund um die Wahl jetzt auch der USA, auch da, dass die was finden können. Das wären so meine Empfehlungen auch, so als Quellen, als Links, wo Sie ganz gut sich einlesen können, das Thema nationale Sicherheitspolitik der USA. Ja, das wären so meine Tipps, Hinweise und ja.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Danke, Herr Müller. Ich würde direkt einhaken, denn wir haben natürlich den Twitter-Handle der Atlantischen Akademie, den schicken wir auch gleich rein. Was Sie auch genannt hatten, was ich toll fand, war C-SPAN, wer weithin als der grauste und nüchternste Kanal der politischen Analyse gesehen, aber einfach wahnsinnig wichtig. Auch da kommt die Twitter-Handle nachher mit in die Quellen. Sorry, Herr
Rufen. Ja, also ich habe C-SPAN gerade geöffnet und es kommt mir gar nicht rau und nüchtern vor, weil ich hier zum Beispiel Kurzvideos der Rede von Donald Trump, die heute Morgen im Radio intensiv besprochen wurde, sehen kann. Und direkt darunter entscheidende Worte von Herrn Pence etc. pp. Also das ist kein Graupapier, was man da sieht.
Ja, genau. Das ist aber auch der Twitter-Kanal. Wir haben einen Fernsehsender, der ist sehr grau. Also. Springen wir weiter. Ich habe noch den Lesetipp zu den United Nations, den möchte ich noch kurz erwähnen. Natürlich kommt er nachher auch. Aber Patrick Rosenau war bei uns bei der Veranstaltung zur Bilanz Trump. Natürlich absoluter Experte, was UN-Politik angeht und hat den Blog Past Blue da drin. Past Blue sagt natürlich schon so ein bisschen was aus, was der Blog wahrscheinlich beinhaltet. Trotzdem eine wahnsinnig gute Quelle, die auch in der Gesamtübersicht dann kommt.
Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Herrn Müller, dass Sie uns Ihre Lesetipps persönlich vorgestellt haben. Wir kommen hier bei uns langsam zum Ende unseres Web-Talks. Und Sie haben den Chat beobachtet. Sind denn Empfehlungen und Hinweise unserer Teilnehmer gekommen?
Die sind untergegangen in den ganzen Links, die ich geschickt habe. Ich müsste dann gleich gucken. Also ich habe da...
Missverhältnis.
Es gibt erstmal ein Missverhältnis.
Mehr Links nach außen geschickt, als welche zu uns gekommen sind. Aber das war ja auch so gemeint.
Genau, aber wir sichten das und fügen das dann unserer Liste hinzu und verschicken die in der kommenden Stunde.
Okay. Okay. Also, das wird, dann können wir hier ja auch direkt zu einem kleinen Wrap-up kommen.
Willkommen zum Wrap-up.
Wir sind mit unserer Liste, mit den ganzen Empfehlungen, die wir bekommen haben, zusammengetragen haben, am Ende. Wir stellen das zusammen, suchen nochmal den Chat durch, was jetzt nun an Hinweisen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Web-Talks gekommen ist und packen das in ein Dokument, ein schönes PDF. Das schicken wir Ihnen, ich hoffe, das klappt in den nächsten 1-2 Stunden,
ja,
per Mail zu, sodass Sie all das aufbereitet haben, auch das, was wir nicht gezeigt haben, direkt klickbar für Sie zum Selberlesen, zum Nachrecherchieren und vielleicht nicht nur heute und morgen, sondern auch noch in weiterer Zeit, denn es bleibt ja wohl noch eine Weile spannend.
Und es sind teilweise natürlich dann auch die zeitlosen Hintergrundartikel, die kann man bei Gelegenheit
und irgendwie auch mal. Und Quellen, die grundsätzlich für US-Politik, für Sicherheitspolitik
immer wieder interessant
sind, an bei denen man Dinge finden kann.
Genau, ich noch zwei Sachen dazu zur Aufnahme heute sagen. Wir nehmen diese Aufnahme, diese Tonspur auch als eine Episode unseres Podcasts in guter Gesellschaft, den wir mit der Schaderstiftung oder in der Schaderstiftung produzieren und veröffentlichen. Können Sie sich andere Folgen angucken, aber wenn irgendwie noch was unklar war, die Folge gibt es, die kann man nochmal hören. Und der Verweis auf die Linkliste kommt nicht nur per Mail, wenn er da irgendwo anders landet, wenn er nicht reinkommt. Wir stellen ihn auch auf unsere Homepage Schaderstiftung, schader-stiftung.de.
Dort finden Sie ihn dann bei der Veranstaltung, bei der Veranstaltung heute, Web Talk WhatsApp America.
Genau. Und die Shownotes im Podcast werden wir natürlich mit den Links, die wir reingestellt haben, füllen. Das wird ein wenig dauern, aber der sollte irgendwie im Laufe des Tages auch online sein. Noch ein letzter Hinweis auf die Folgeveranstaltung, mit der wir um 13 Uhr beginnen. Da geht es dann explizit um die Perspektiven der Westregion. Herr Rubischon hat es schon angesprochen. Würden uns freuen, wenn Sie dabei sind. Wenn Sie den Link brauchen, schreiben Sie uns an. Wir kriegen das hin. Auch das wird aufgenommen und veröffentlicht. Also, wenn es zeitlich nicht hinhauen sollte, hören Sie da gerne bei anderer Gelegenheit rein.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und wir sagen auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Bis demnächst.
Bis bald. Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Ja, ciao.